Ende August 1996, als ich gerade 19 Jahre alt war, kam ich nach Hause und fand meine Mutter am Küchentisch sitzen. Ich war am Abend zuvor auf einer Hausparty mit meiner damaligen Freundin gewesen und hatte meine erste richtige Erfahrung mit Alkohol gemacht. Ich fühlte mich nicht besonders gut. Als ich durch die Haustür ging, war das Haus so still, dass ich dachte, meine Mutter und meine Schwester seien woanders. Doch als ich in die Küche ging, sah ich meine Mutter dort sitzen, sehr still, mit einem Glas Wein vor sich. Es war so unerwartet und ich war so verkatert, dass ich beim Anblick tatsächlich ein wenig zusammenzuckte. Doch dieses Gefühl der Überraschung wurde schnell durch ein Gefühl des Schreckens ersetzt. Meine Mutter trank nie tagsüber und saß auch nie einfach so ruhig am Küchentisch. Also begann ich sofort zu vermuten, dass ich sehr schlechte Nachrichten erhalten würde. Sie bat mich, mich zu setzen, und als ich das tat, sagte sie mir, dass mein Vater weg sei und nicht zurückkommen würde. Ich fragte, ob weg bedeute, dass er tot sei. Meine Mutter schüttelte den Kopf und sagte, nein, er sei einfach gegangen. Ich erinnere mich daran, wie ich für einen Moment auf einer Insel der Erleichterung schwebte, bevor ich in ein Meer des Schocks versank. Sobald ich in der Lage war, begann ich viele Fragen zu stellen, wie sie es wusste, wohin er gegangen war, wann er gegangen war und so weiter. Die kurze Antwort auf alle diese Fragen war, sie wusste es nicht. Und je mehr sie versuchte, eine konkrete Antwort zu geben, desto aufgebrachter wurde sie. Er hatte sie nicht gewarnt, keinen Zettel hinterlassen, einfach nur einen Koffer gepackt, war in sein Auto gestiegen und dann irgendwo hingefahren, Gott weiß wohin. Das Gespräch endete damit, dass meine Mutter weinte und ich sie umarmte, während ich ihr sagte, dass alles in Ordnung sein würde. Aber wie ich leider feststellen musste, würde nichts in Ordnung sein. In den ersten 2 bis 3 Monaten sprach niemand wirklich über das Verschwinden meines Vaters. Es gab routinemäßige Anrufe und Besuche von Verwandten, die sich nach uns erkundigten, aber die Gespräche konzentrierten sich auf unser Wohlergehen, nicht darauf, warum mein Vater gegangen war oder ob er zurückkommen würde. Alles darüber hinaus, jede Frage, die das Geheimnis der Situation berührte, brachte meine Mutter so sehr in Aufruhr, dass sie nicht mehr darüber sprechen konnte. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir nicht genauso ging. Doch nachdem der Schock vollständig abgeklungen war, wurde der Schmerz und die Trauer durch eine brennende Neugier ersetzt, die nur noch verstärkt wurde durch das bewusste und anhaltende Schweigen meiner Mutter zu diesem Thema. Sie war nicht in Verleugnung oder so. Menschen trauern auf unterschiedliche Weise. Aber jedes Mal, wenn ich das Thema meines Vaters ansprach, fing sie entweder an zu weinen oder wurde unglaublich wütend und schrie Dinge wie »Sprich nicht mit mir über diesen Mistkerl! Für mich ist er tot!« Ich hatte keine andere Wahl, als woanders nach Antworten zu suchen. Und da ich stark vermutete, dass meine Mutter etwas vor mir verbarg, tat ich dies mit großer Intensität. Mein erster Schritt war, einen Freund meines Vaters zu kontaktieren. Seinen einzigen wirklichen Freund, wie ich dachte. Der am ehesten etwas über seinen Aufenthaltsort wissen könnte. Mein Vater war ein Einzelkind und beide seiner Eltern waren gestorben, bevor er 30 Jahre alt war. Doch er und sein Freund Karl waren seit ihrer Collegezeit eng befreundet. Das war sogar länger, als er meine Mutter gekannt hatte. Ich dachte, wenn jemand wusste, wo mein Vater war, dann er. Doch als ich ihn anrief, sagte er mir, mein Anruf sei das Erste, was er darüber hörte. Er hatte keine Ahnung, warum mein Vater gegangen sein könnte, aber er wusste von ein paar Orten, an die er gegangen sein könnte. Einer dieser Orte war eine kleine Stadt in den Wildnissen Nordkanadas namens Wrigley. Ich konnte ausschließen, dass er in Portland geblieben war, denn er ging nicht mehr zu seiner Arbeit. Dann überprüfte ich seine Heimatstadt Lincoln City, doch soweit ich feststellen konnte, war er auch nicht dort. Erst danach zog ich in Erwägung, die ganze Strecke nach Wrigley zu reisen, dem entferntesten der 3 möglichen Orte, was bedeutete, 30 Stunden durch einige der abgelegensten Gegenden der kanadischen Wildnis zu fahren. Karl erzählte mir, dass mein Vater dort einen Sommer während seiner Collegezeit verbracht hatte und oft nostalgisch davon gesprochen hatte. Er hatte auch erwähnt, dass er eines Tages zurückkehren wollte. Karl meinte also, es gäbe eine gute Chance, dass er tatsächlich, falls er eine Art plötzliche Midlife-Crisis erlebt hatte, nach Wrigley gereist war. Wrigley, das etwa 450 Meilen von der nächsten großen Stadt entfernt liegt, hat eine Bevölkerung von etwa 100 Einwohnern, meist Angehörige der First Nations. Es gibt dort eine Tankstelle, eine medizinische Klinik und die nächste RCMP-Station, Royal Canadian Mounted Police, ist über 200 Meilen entfernt. Es ist die Definition einer kleinen Stadt. Aber für mich waren das gute Nachrichten, weil es dort kaum Orte gab, an denen sich mein Vater verstecken könnte. Ich wurde vor jeder Art von Winterreise gewarnt, weil es dort im Winter bis zu minus 60 Grad kalt werden kann. Also stellte ich sicher, im Sommer zu fahren. Ich kam am Mittwoch, dem 22. Juli 1991, nach 3 Tagen Fahrt von Portland in Wrigley an. Das nächste Motel war über 100 Meilen entfernt, aber da ich nur plante, etwa 48 Stunden in der Stadt zu bleiben, dachte ich, ich könnte einfach in meinem Auto schlafen. Dies führt mich zu meinem ersten Halt in der Stadt, die Tankstelle. Die einzige Tankstelle in Wrigley wurde von einem Mann betrieben, an den ich mich als Winston erinnere. Winston war ein großartiger Kerl, der wohl Ende 30 oder Anfang 40 war. Wir unterhielten uns ein wenig und er bemerkte, wie selten es sei, dass Fremde durch die Stadt kämen. Das bot mir die perfekte Gelegenheit, nach meinem Vater zu fragen. Also tat ich es und zeigte ihm das aktuellste Foto, das ich auftreiben konnte. Winston erkannte ihn auf dem neuesten Foto nicht, aber er erkannte jemanden auf dem zweiten Bild, das ich ihm zeigte. Dieses hatte ich aus den wenigen Besitztümern meines Vaters, die er zurückgelassen hatte, herausgefischt. Es zeigte eine viel jüngere Version meines Vaters, etwa aus seiner College-Zeit, zusammen mit einer ähnlich jungen Frau. Beide trugen Wanderkleidung und standen auf beiden Seiten eines großen Felsens, wobei sie auf eine Art von Mineralader zeigten, die durch die Mitte des Felsens verlief. Winston erkannte es als Hunter's Rock, eine Landmarke etwa 10 Meilen außerhalb der Stadt. Dieser Felsen war in den 1980er Jahren recht berühmt geworden, als Geologen aus Vancouver kamen, um ihn zu untersuchen. In den örtlichen Legenden hieß es, dass er der Speer eines riesigen urzeitlichen Jägers sei, der in die Erde eingebettet wurde, als er sein Ziel verfehlte. Dies führte zu Gerüchten, dass Willapa Hunter's Rock eine Art Meteorit sein könnte, der tatsächlich tief in die Erde eingedrungen war, nachdem er aus den Sternen gefallen war. Das Eintreffen der Geologen sorgte für viel Aufregung in der Stadt, denn während viele auf die Wahrheit über die Herkunft des Felsens gespannt waren, glaubten andere, dass eine so wissenschaftliche Herangehensweise respektlos gegenüber den Überzeugungen ihrer Vorfahren sei. Der Felsen stellte sich weder als Meteorit noch als gigantischer Speer eines titanischen Jägers heraus. Interessanterweise schätzten die Geologen jedoch, dass er tief in die Erde reichte, möglicherweise fast 1 Meile. Und es gab absolut keine Erklärung dafür, wie er dorthin gelangt sein könnte. Es sei denn, das Gebiet war einst ein erloschener Vulkan. Ich erzähle all dies, weil ich sehr interessiert war zu wissen, warum mein Vater den Ort besucht hatte. Ich erinnerte mich nicht, dass er je Interesse an Geologie gezeigt hatte, aber vielleicht war es für ihn einfach etwas, das man in der Gegend tun konnte. Nachdem Winston mir von Heidehe et I, Hunter's Rock, erzählt hatte, zeigte ich ihm die Fotos noch einmal. Dieses Mal starrte er intensiv auf die Frau auf dem zweiten Bild. Er fragte mich, ob ich wüsste, wer sie sei. Als ich verneinte, fragte er, ob es in Ordnung sei, das Bild mit nach hinten zu nehmen, während er einen Anruf tätigte. Nach ein paar Minuten kam er zurück und erzählte mir etwas, das mir Gänsehaut bereitete. Er sagte, dass er mit etwa 80%iger Sicherheit glaubte, dass die Frau auf dem Foto dieselbe sei, die in den frühen 1970er Jahren in der Nähe des Great Bear Lake als vermisst gemeldet wurde. Er sagte, dass es ein paar Leute gebe, die mir mit 100%iger Sicherheit sagen könnten, ob er recht habe, aber ihr Gesicht sei bemerkenswert ähnlich dem, das er als Kind auf Vermisstenpostern gesehen hatte. Ich fragte ihn, mit wem ich sprechen müsste, um sicher zu gehen. Er erklärte, dass ich das lokale Regierungsbüro besuchen sollte, das sich im medizinischen Zentrum der Stadt befand. Da ich am späten Nachmittag angekommen war, würde das Büro jedoch bis zum nächsten Morgen geschlossen sein. Winston wünschte mir viel Glück bei der Suche nach meinem Vater. Danach ging ich ein wenig in der Stadt spazieren und kehrte zu meinem Auto zurück, um die Nacht darin zu verbringen. Am nächsten Morgen ging ich zurück zur Tankstelle, um Kaffee und ein Frühstück zu holen und unterhielt mich kurz mit Winston, bevor ich mich zum medizinischen Zentrum begab. Dort traf ich auf Erwin, den Häuptling der Pedaki First Nation. Obwohl sein Titel sehr imposant klang, sagte er, dass er sich oft eher wie ein Büroangestellter fühle, da seine Rolle fast rein zeremonieller Natur sei. Er war ein freundlicher und großzügiger Mann. Sobald ich ihn traf, wusste ich, dass er bereit sein würde zu helfen. Doch leider hatte Häuptling Erwin schlechte Nachrichten für mich. Nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt hatte und ihm das zweite Foto zeigte, wurde seine zuvor freundliche Miene plötzlich ernst, fast furchteinflößend. Dann sagte er, ich denke, Sie und ich sollten uns in mein Büro zurückziehen. Ich folgte ihm in ein winziges Büro, kaum größer als eine Besenkammer, das dennoch mit Papieren und Unterlagen überquoll. Nachdem wir uns gesetzt hatten, begann Häuptling Erwin, die Informationen zu teilen, die er hatte. Er erklärte mir, dass die Frau auf dem Foto Susan Calvert hieß, eine Absolventin der King's University, die im Sommer 1973 als vermisst gemeldet wurde. Dann deutete er auf meinen Vater und sagte, dass dieser damals als potenzieller Verdächtiger in ihrem Verschwinden verhaftet und von der RCMP, Royal Canadian Mounted Police, verhört worden war. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Die Information traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Die Vorstellung, dass mein Vater in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden einer Person in Verbindung gebracht werden könnte, war schwer zu begreifen. Aber gleichzeitig fühlte es sich wie ein Fortschritt an. Nach 18 Monaten der Suche hatte ich endlich etwas Greifbares, etwas, das mir helfen konnte, die Wahrheit herauszufinden. Häuptling Erwin fuhr fort zu erklären, dass die Überreste von Susan Calvert nie gefunden wurden und daher nie jemand offiziell für ihr Verschwinden angeklagt worden war. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war eine Region in der Nähe des Great Bear Lake, die unter den First Nations als die Satu-Länder bekannt ist. Dort wurde ihr Campingplatz entdeckt, völlig verlassen, aber auch völlig unberührt. Keine Anzeichen eines Kampfes, kein Blut, nichts. Die Mounties hatten alles durchsucht, aber keine weiteren Spuren gefunden. Er erklärte auch, dass mein Vater nach seiner Freilassung die Stadt verlassen hatte und sich möglicherweise geweigert hatte, nach Wrigley zurückzukehren, um schmerzhafte Erinnerungen zu vermeiden. Wenn mein Vater tatsächlich in die Region gereist war, dann vielleicht, um nach Antworten zu suchen oder um Susan Calvert Tribut zu zollen, wo sie zuletzt lebend gesehen wurde. Doch das größere Problem war die Reise dorthin. Von Wrigley aus war es eine 200-Meilen-Fahrt nach Deline, gefolgt von einem 30-Meilen-Marsch durch dichte Sümpfe und unwegsames Gelände, um die Stelle zu erreichen, an der Susans Campingplatz gefunden wurde. Ohne geeignetes Fahrzeug oder Ausrüstung war das Unterfangen beinahe unmöglich. Nach dem Gespräch mit Häuptling Erwin fühlte ich mich zerrissen. Einerseits hatte ich das Gefühl, meinem Vater so nahe wie nie zuvor zu sein. Andererseits war die Reise, die vor mir lag, sowohl logistisch als auch finanziell eine riesige Herausforderung. Aber eines war klar, ich konnte nicht einfach aufgeben, ohne es versucht zu haben. Ich rief bei meiner Arbeitsstelle an und erklärte meinem Chef die Situation. Zu meiner Erleichterung zeigte er Verständnis und gab mir zusätzliche freie Tage, um die Suche fortzusetzen. Schwieriger war es jedoch, meine Mutter davon zu überzeugen, mir Geld zu schicken. Sie war sichtlich besorgt, als ich ihr erklärte, wo ich war und was ich vorhatte. Nach einem langen, emotionalen Gespräch stimmte sie schließlich zu, mir etwas Geld zu überweisen, damit ich meine Suche fortsetzen konnte. Am nächsten Morgen holte Winston mich ab. Er hatte sich bereit erklärt, mich nach Deline zu fahren und verlangte lediglich Geld für Benzin. Obwohl ich plante, in Deline die Hilfe der RCMP zu suchen, war mir klar, dass ich ohne die richtige Ausrüstung und Vorbereitung nicht in die Sümpfe vordringen konnte. Winston und ich sprachen während der gesamten Fahrt darüber und er überzeugte mich letztendlich davon, dass es zu gefährlich wäre ohne professionelle Hilfe und Ausrüstung weiterzugehen. Nach etwa 5 Stunden Fahrt erreichten wir Deline, eine kleine Gemeinde am Ufer des Great Bear Lake. Winston setzte mich direkt vor dem RCMP-Büro ab, während er einkaufen ging. Ich betrat das Büro, das nicht mehr als eine kleine Rezeption und einen dahinterliegenden Raum umfasste. Dort begrüßte mich ein junger Mountie namens Jacobs, der freundlich und hilfsbereit wirkte. Nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt hatte, holte er seinen älteren Kollegen Mackenzie hinzu, ein erfahrener Polizist, der sich an die damalige Untersuchung erinnern konnte. Mackenzie erklärte mir, dass mein Vater tatsächlich 2-mal im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Susan Calvert verhört worden war. Beim ersten Verhör war er kooperativ und hatte detaillierte Angaben gemacht. Doch beim zweiten Verhör, als er als Verdächtiger eingestuft wurde, hatte er sich geweigert, weitere Fragen zu beantworten. Mackenzie teilte mir mit, dass die Berichte und Unterlagen zu dem Fall noch existierten, er sie mir jedoch nicht ohne entsprechende Freigabe zeigen konnte. Er schlug vor, eine offizielle Anfrage auf Grundlage des Freedom of Information Act zu stellen, was allerdings Monate dauern könnte. Trotz der Frustration, die diese Einschränkungen mit sich brachten, versprach Mackenzie, die Augen nach meinem Vater offen zu halten. Sollte er irgendwelche Informationen über ihn erhalten, würde er mich sofort kontaktieren. Damit verabschiedete ich mich und kehrte zu Winston zurück, der mich mit heißen Getränken und Sandwiches erwartete. Die Rückfahrt nach Wrigley war stiller als die Hinfahrt. Ich fühlte mich gleichzeitig erleichtert und enttäuscht. Erleichtert, weil ich Fortschritte gemacht hatte, aber enttäuscht, weil ich keine konkreten Antworten gefunden hatte. Winston versicherte mir jedoch, dass Geduld der Schlüssel sei und ich die Wahrheit letztendlich herausfinden würde. In der Nacht, als ich in meinem Auto schlief, wurde ich plötzlich von einem Klopfen am Fenster geweckt. Es war Mackenzie. Er trug seine rote Uniform und hielt eine Kassette in der Hand. »Ich weiß, ich sollte das nicht tun«, sagte er. »Aber ich glaube, Sie verdienen es, das hier zu hören.« Ich schaltete das Autoradio ein und Mackenzie legte die Kassette ein. Es war die Aufnahme des ersten Verhörs meines Vaters. Ich hörte seine Stimme, jung und voller Emotionen, wie er den Abend beschrieb, an dem Susan verschwand. Er erzählte, wie sie mitten in der Nacht aufgestanden war, um zur Toilette zu gehen. Er war fast wieder eingeschlafen, als er plötzlich ihren Schrei hörte. Er sprang auf, zog sich hastig an und rannte hinaus. Doch was er draußen sah, ließ ihn verstummen. Mein Vater beschrieb den Moment, als er sie sah, oder vielmehr, als er sie sah. Die Ermittler auf der Kassette fragten ihn wiederholt, wen er meinte, aber er zögerte. »Wenn ich es ihnen sage, werden sie denken, ich bin verrückt«, sagte er schließlich. Nach einem kurzen Schweigen fuhr er fort. »Wenn ich gewusst hätte, dass sie da draußen sind, hätte ich Susan niemals hierher gebracht. Niemals, nicht in 1 Million Jahren.« Die Ermittler fragten, was sie Susan angetan hätten und wohin sie sie gebracht hätten. Mein Vater entgegnete, dass er es nicht wisse, aber dass sie mit Sicherheit tot sei. »Es gibt keine Möglichkeit, dass sie überlebt hat, was sie mit ihr gemacht haben«, fügte er hinzu. Die Ermittler insistierten weiter und fragten immer wieder, »Wer sind sie?« Aber mit jeder Frage wurde mein Vater auf der Kassette emotionaler und gereizter. Schließlich rief er aus, »Wie können Sie es nicht wissen? Sie leben hier draußen. Wie können Sie es nicht wissen?« Seine Stimme war voller Verzweiflung und Wut, und es war klar, dass er glaubte, dass die Ermittler etwas verschwiegen. Der Rest des Verhörs verlief ähnlich angespannt. Mein Vater behauptete, sie hätten Susan etwas angetan, das über das Vorstellbare hinausging, aber er konnte keine handfesten Beweise oder Erklärungen liefern. Schließlich beschlossen die Ermittler, das Verhör zu beenden, und die Kassette verstummte. Ich saß still im Auto, während Mackenzie die Kassette aus dem Player nahm. Er blickte mich an und sagte, »Ihr Vater klang nicht wie jemand, der lügt, aber das Problem ist, dass das, was er sagte, keinen Sinn ergibt.« Ich fragte ihn nach der zweiten Kassette, die das Verhör enthielt, nachdem mein Vater als Verdächtiger eingestuft worden war. Mackenzie schüttelte den Kopf und sagte, »Es lohnt sich nicht, die anzuhören. Er hat fast nichts gesagt, nachdem er begriffen hatte, dass sie ihn verdächtigten. Er hat nur darauf bestanden, dass er uns alles gesagt hat, was er wusste. Bevor Mackenzie das Auto verließ, erzählte er mir noch eine letzte Sache. Während der Suchaktion nach Susan und später auch nach meinem Vater sei ein Hund eines RCMP-Suchteams verschwunden. Das war gegen Ende der Suchaktion, sagte er. Der Hund rannte einfach weg und kam nie zurück. Das war das letzte Mal, dass ihn jemand gesehen hat. Der Vorfall hatte damals eine kurze, zusätzliche Suche ausgelöst. Doch weder Susan noch der Hund wurden je gefunden. Mackenzie sagte, die RCMP hätten es damals als einen tragischen Zufall abgetan. Aber es sei ihm immer seltsam vorgekommen. Es ergibt keinen Sinn, sagte er. Weder Susan noch der Hund haben Spuren hinterlassen. Es ist, als wären sie einfach vom Erdboden verschluckt worden. Ich dankte Mackenzie für alles, was er für mich getan hatte, und er verabschiedete sich. Er warnte mich jedoch davor, die Suche allein fortzusetzen. Es ist gefährlich da draußen, sagte er. Was auch immer passiert ist, es hat nicht nur Susan, sondern auch einen verdammten Polizeihund verschwinden lassen. Denken Sie daran. Auf meiner Rückfahrt nach Süden konnte ich die Worte meines Vaters und die Schilderungen von Mackenzie nicht aus dem Kopf bekommen. Wer waren Sie? Was hatte mein Vater gesehen? Und warum klang er so sicher, dass Susan nicht überlebt hatte? Die Fragen häuften sich, und doch fühlte ich mich keinen Schritt näher an der Antwort. Das ist jetzt über 2 Jahre her, und ich habe immer noch keine endgültige Antwort gefunden. Aber ich bin entschlossener denn je, die Wahrheit herauszufinden. Ich plane, diesen Sommer zurück nach Delhin zu fahren, besser vorbereitet und mit mehr Ausrüstung, um die Suche fortzusetzen. Ich weiß nicht, was ich finden werde, aber ich kann nicht aufhören, nach meinem Vater zu suchen. Vielleicht finde ich ihn, vielleicht auch nicht. Aber was auch immer geschieht, ich werde es hier festhalten, in der Hoffnung, dass jemand da draußen meine Geschichte liest und versteht, warum ich niemals aufgeben werde. Das war der letzte Eintrag in meinem Blog und ich habe ihn mit gemischten Gefühlen geschrieben. Einerseits wollte ich die Hoffnung ausdrücken, dass ich meinen Vater finde, andererseits hatte ich Angst vor dem, was ich möglicherweise entdecken könnte. Es war nicht nur die Aussicht, ihn vielleicht tot aufzufinden, sondern auch die Möglichkeit, dass ich auf etwas Unbekanntes, Dunkles stoßen könnte. Etwas, das selbst die erfahrenen RCMP-Beamten nicht erklären konnten. In den Wochen nach meinem Eintrag verbrachte ich jede freie Minute damit, mich auf meine Rückkehr nach Delhin vorzubereiten. Ich recherchierte, welche Ausrüstung ich benötigen würde, las Berichte über die Umgebung und sprach mit erfahrenen Wanderern und Outdoor-Enthusiasten. Ich wollte sicherstellen, dass ich dieses Mal nichts dem Zufall überließ. Eines Nachts, während ich meine Route und die möglichen Stopps plante, stieß ich auf eine Online-Diskussion über verschwundene Personen im Nordwesten Kanadas. Einige der Geschichten waren ähnlich wie die von Susan. Menschen, die ohne jede Spur verschwanden, oft in abgelegenen Gebieten, die als schwer zugänglich galten. Einige Teilnehmer der Diskussion hatten ihre eigenen Theorien, von einfachen Unfällen bis hin zu übernatürlichen Erklärungen. Eine Theorie jedoch stach für mich heraus. Die Idee, dass es in bestimmten Teilen der Wildnis Zonen gibt, in denen Menschen verschwinden, weil sie etwas betreten, das nicht von dieser Welt ist. Ich war skeptisch, aber ich konnte die Vorstellung nicht ganz abschütteln. War es möglich, dass mein Vater und Susan tatsächlich auf etwas gestoßen waren, das jenseits unseres Verständnisses lag? Etwas, das sie entweder verschluckt hatte oder sie in eine andere Realität gezerrt hatte? Es klang verrückt, aber die Worte meines Vaters auf der Kassette klangen genauso verrückt. Und doch glaubte ich ihm. Im Juni 2000 machte ich mich schließlich auf den Weg zurück nach Delhin. Dieses Mal war ich besser ausgerüstet und vorbereitet. Ich hatte ein robustes Zelt, ausreichend Proviant, ein GPS-Gerät, eine Karte der Umgebung und sogar ein Satellitentelefon. Winston hatte mir angeboten, mich wieder zu begleiten, aber ich lehnte ab. Ich wollte ihn nicht noch einmal in Gefahr bringen und außerdem hatte ich das Gefühl, dass dies eine Reise war, die ich allein antreten musste. Als ich Delhin erreichte, machte ich einen kurzen Zwischenstopp beim RCMP-Büro, um sie über meine Pläne zu informieren. Mackenzie war nicht da, aber Constable Jacobs erinnerte sich an mich und wünschte mir viel Glück. Er sagte, dass sie mich auf dem Radar behalten würden, falls ich das Satellitentelefon benutzen müsste, um Hilfe zu rufen. Ich machte mich auf den Weg zu dem Punkt, an dem Susan zuletzt gesehen worden war, tief in den Marschgebieten der Satu-Länder. Die Wanderung war genauso beschwerlich, wie ich erwartet hatte. Dichter Wald, unwegsames Gelände und unzählige Insekten. Doch die körperlichen Strapazen waren nichts im Vergleich zu dem, was in meinem Kopf vorging. Jede Nacht, die ich allein im Zelt verbrachte, war erfüllt von Angst und Zweifel. Was würde ich finden? Und was, wenn ich nichts fand? Nach 3 Tagen erreichte ich endlich den Ort, an dem Susans Zelt gefunden worden war. Es war ein seltsames Gefühl, dort zu stehen, wo sie zuletzt gewesen war. Die Umgebung war still, fast unnatürlich ruhig, als würde der Wald selbst den Atem anhalten. Ich suchte die Gegend gründlich ab, fand aber nichts, was mir helfen konnte, die Rätsel zu lösen. Am 4. Tag jedoch entdeckte ich etwas. Es war ein altes, verrostetes Messer, das halb im Boden vergraben war. Es sah aus, als wäre es schon seit Jahrzehnten dort, aber was mich wirklich schockierte, war die Gravur auf dem Griff, die Initialen meines Vaters. Ich stand da, das rostige Messer in der Hand, und mein Herz raste. Die Initialen meines Vaters. Es gab keinen Zweifel. Dieses Messer gehörte ihm. Aber was machte es hier, mitten im Nichts, so weit von allem entfernt? Und warum hatte er es zurückgelassen? Ich setzte mich auf einen nahegelegenen Baumstumpf, unfähig, mich zu bewegen, während meine Gedanken wie ein Sturm in meinem Kopf tobten. Das Messer war ein Beweis dafür, dass mein Vater hier gewesen war, vielleicht sogar noch nach Susans Verschwinden. Doch es war auch ein Beweis dafür, dass er gegangen war, ohne es mitzunehmen. War es absichtlich? Oder hatte er keine Wahl gehabt? Nachdem ich mich beruhigt hatte, beschloss ich, die Umgebung noch genauer zu untersuchen. Ich markierte den Ort, an dem ich das Messer gefunden hatte, mit meinem GPS und begann, in einem immer größer werdenden Kreis zu suchen. Es dauerte Stunden und die Sonne begann langsam unterzugehen, aber dann stieß ich auf etwas. Im Schatten eines umgestürzten Baumes entdeckte ich eine kleine, mit Moos bedeckte Metallkiste. Sie war schwer zu erkennen, aber als ich sie aus dem Boden zog, bemerkte ich, dass sie ein Schloss hatte. Ein altmodisches Vorhängeschloss. Die Kiste selbst war verbeult und rostig, aber das Schloss war intakt. Es war offensichtlich, dass sie schon lange hier lag. Ich schleppte die Kiste zurück zu meinem Zelt, wo ich mit einer Zange, die ich in meinem Rucksack hatte, das Schloss aufbrach. Das Schloss war widerstandsfähig, aber nach einigen Minuten gab es nach und der Deckel der Kiste sprang auf. Im Inneren fand ich einen Stapel alter Papiere, ein vergilbtes Notizbuch und ein Foto. Das Foto zeigte meinen Vater und Susan, beide lächelnd vor dem berühmten Hunter's Rock. Mein Vater hielt einen Arm um sie und sie sahen glücklich aus. Es war ein Bild, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich griff nach dem Notizbuch und blätterte es vorsichtig durch. Die ersten Seiten waren voll von Skizzen und Notizen über die Gegend, Pflanzen, Tiere, die Geografie. Doch weiter hinten wurden die Einträge düsterer. Mein Vater beschrieb, wie sie nachts Geräusche hörten, Schritte im Wald, Schatten, die sich zwischen den Bäumen bewegten. Er schrieb, dass Susan immer nervöser wurde und darüber sprach, dass sie das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Der letzte Eintrag ließ mich erschaudern. Susan ist weg. Ich habe die ganze Nacht gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Ich weiß, dass sie geholt haben. Ich höre sie immer noch. Sie kommen auch nach mir. Ich habe das Messer dagelassen, falls jemand kommt, der das versteht. Vielleicht hilft es. Ich konnte kaum glauben, was ich las. Mein Vater hatte wirklich geglaubt, dass etwas oder jemand Susan geholt hatte. Aber wer waren sie? Und warum hatte er das Messer als Zeichen zurückgelassen? War es eine Warnung? Ein Hilferuf? Am nächsten Morgen brach ich früh auf, um nach Wrigley zurückzukehren. Ich war erschöpft, körperlich und emotional. Winston wartete dort auf mich, und als ich ihm das Messer und die Notizen zeigte, wurde sein Gesicht blass. Er sprach nicht viel, aber er sagte etwas, das mir bis heute in den Ohren klingt. Es gibt Dinge in diesen Wäldern, die wir nicht verstehen. Dinge, die besser unentdeckt bleiben. Ich verließ Wrigley am nächsten Tag, mit mehr Fragen als Antworten. Die Notizen und das Messer liegen jetzt in meinem Schreibtisch und ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. War mein Vater Opfer eines Verbrechens? Oder hatte er die Wahrheit gesagt, dass etwas Übernatürliches Susan und ihn geholt hatte? Ich weiß, dass ich eines Tages zurückkehren muss. Nicht weil ich will, sondern weil ich muss. Vielleicht finde ich Antworten. Vielleicht finde ich meinen Vater. Oder vielleicht finde ich etwas, das ich niemals hätte entdecken sollen. Ich bin in dieser kleinen Stadt in Nebraska aufgewachsen und in den 18 Jahren, die ich dort lebte, passierten nur zwei bedeutende Dinge. Das erste und wahrscheinlich das beste war, dass ich geboren wurde. Ich weiß, ihr seid alle sehr willkommen, aber das zweite und vielleicht das schlimmste, was jemals in unserer Stadt passiert ist, war, als Kevin Meyer seine Garage in Brand setzte. Oder besser gesagt, vielleicht war das, was Kevin tat, das Schlimmste, was unserer Stadt je passiert ist. Und wenn das keinen Sinn macht, haltet durch. Es wird sich im Laufe der nächsten Absätze alles aufklären. Es war ein Sonntagabend und ich war damals im ersten Jahr der Highschool, also noch in dem Alter, in dem mein Freundeskreis und ich abends mit unseren Fahrrädern rausgingen, um ein bisschen gutes, altes, unschuldiges Vergnügen zu haben. Wir fuhren einfach herum, als wir einen anderen Jungen aus unserer Klasse sahen, der die Straße mit voller Geschwindigkeit hinunterfuhr. Wir hielten an, um Hallo zu sagen, und zwischen seinen keuchenden Atemzügen sagte der Junge: "Oh mein Gott, Leute, die Garage der Meier brennt, kommt und schaut!" Also fuhren wir mit voller Geschwindigkeit die Straße entlang, hinterher dem Jungen aus unserer Klasse, bis wir vor diesem lodernden Inferno standen, das früher die Garage der Familie Meier war. Doch gerade als wir dort ankamen, wurden wir sofort von den Polizisten und Feuerwehrleuten, die am Tatort waren, angewiesen, Abstand zu halten. Wir dachten, dass wir bereits sicher genug entfernt waren, also waren wir ein wenig verwirrt, taten aber, was uns gesagt wurde. Doch dann hörten wir all diese Knallgeräusche und Explosionen aus der Garage und die Feuerwehrleute, die versuchten, die Flammen zu löschen, rannten plötzlich in Deckung. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was diese kleinen Explosionen verursachte. Aber wenn sie die Polizisten und Feuerwehrleute in Angst versetzten, dachte ich mir, dass ich auch Angst haben sollte. Ich dachte tatsächlich, das Haus der Meier würde gleich explodieren oder so. Und meine Freunde dachten dasselbe. Also hatten wir kein Problem damit, schnell wegzukommen, fuhren nach Hause und erzählten unseren Eltern davon. Am nächsten Morgen in der Schule redeten alle Kinder über das Feuer. Hauptsächlich, weil Kevin Meyer nicht zu irgendeinem seiner Klassen kam. Einige Kinder verbreiteten Gerüchte, dass sie die Sanitäter gesehen hatten, wie sie ihn in einen Krankenwagen luden, und dass er so schwer verbrannt war, dass er nur noch ein verkohltes Wrack war. Andere sagten, dass er und seine Eltern zu Verwandten gezogen seien, weil das Feuer ihr Haus praktisch unbewohnbar gemacht hatte. Das war die Geschichte, die ich glaubte, weil ich dachte, es würde eine echte Bestätigung geben, wenn jemand gestorben wäre. Doch dann, am nächsten Morgen, gab es eine Bestätigung. Nachrichtenberichte sagten, dass die Feuerwehrleute eine Leiche aus der ausgebrannten Garage geborgen hatten, während die überlebenden Familienmitglieder bei Verwandten untergekommen waren und die Medien darum gebeten hatten, ihnen etwas Raum zu lassen. Also wussten wir an diesem Dienstag, dass jemand gestorben war, aber wir hatten keine Ahnung, wer es genau war. Die Meier-Familie hatte drei Generationen, die in diesem Haus lebten, und Kevin war eines von vier Kindern. Es begann noch mehr Gerüchte zu kursieren, und erst am folgenden Tag, als unser Direktor uns alle zu einer besonderen Versammlung einbestellte, bekamen wir tatsächlich konkrete Antworten. Ich erinnere mich, wie die ganze Schule in die Turnhalle strömte, wo der Landsheriff und eine Handvoll Deputierte vor den Tribünen standen, jeder von ihnen mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck. Als wir alle saßen, begann der Direktor, indem er sagte, dass der Land Sheriff etwas Wichtiges mit uns zu besprechen hätte. Als er einen Schritt nach vorne machte und seinen Hut abnahm, schwöre ich, man hätte eine Nadel fallen hören können. Wir wussten, es würde etwas über die Familie Meyer sein, aber was genau? Ich hätte nie im Leben erraten können, was er uns sagen würde. Ich will nicht behaupten, dass ich mich noch an jedes Wort erinnere, was der Typ gesagt hat. Das ist fast 20 Jahre her. Aber im Wesentlichen war es folgendermaßen. Ihr habt alle von dem Feuer auf dem Grundstück der Meyer gehört und ich bin sicher, ihr habt alle vom tragischen Verlust erfahren. Nun, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass euer Klassenkamerad Kevin derjenige war, der ums Leben kam. Ein gemeinsames Aufstöhnen ging durch die Halle und der Sheriff hielt einen Moment inne, bevor er fortfuhr. Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie das Feuer begonnen hat. Also laden wir jeden ein, der irgendwelche Informationen über Kevin hat, sich bitte zu melden. Ihr müsst es nicht jetzt tun. Ihr könnt jederzeit mein Büro anrufen und wir können ein vertrauliches Gespräch führen. Bitte, wenn jemand etwas über ungewöhnliches Verhalten von Kevin in den Tagen vor dem Feuer weiß, ich bitte euch, euch zu melden. Das war der erste Hinweis, dass etwas wirklich nicht stimmte. Ich schätze, sie wollten die ganze Sache vorsichtig angehen und ich kann total verstehen, warum sie uns vielleicht vor dem schützen wollten, was sie schon wussten. Die anfängliche Reaktion war totaler Schock und Trauer. Die Kinder waren entsetzt, dass einer von ihnen auf so schreckliche Weise gestorben war. Aber wenn die Polizisten uns erzählt hätten, was sie wirklich in der Garage gefunden hatten, dann wären die Leute sicher nicht ganz so traurig gewesen. Viel eher hätten sie sich vielleicht geärgert. Es dauerte noch 2 Tage, bis die Wahrheit ans Licht kam und zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt beschlossen, die Verantwortung auf unsere Eltern abzuwälzen. Es gab ein Treffen in der Stadt. Ich erinnere mich daran, weil meine Eltern mich gebeten hatten, meine Aufgaben zu erledigen, bevor sie zurückkamen. Und sie spielten einfach 2 Stunden lang Perfect Dark. Als sie zurückkamen, dachte ich, sie wären sauer, weil ich nicht mal einen Bruchteil von dem erledigt hatte, was ich tun sollte. Aber sie waren nicht sauer. Sie hatten diese seltsamen, traurigen, aber intensiven Blicke auf ihren Gesichtern, genau wie damals, als mein Großvater plötzlich gestorben war. Sie setzten sich mit mir ins Fernsehzimmer und fragten, wie gut ich Kevin kannte. Ich sagte ihnen, dass wir nicht viel miteinander zu tun hatten, dass ich Spanisch mit ihm hatte, aber wir nie wirklich gesprochen hatten. Dann fingen sie an, mir eine Reihe weiterer Fragen zu stellen, ob Kevin jemals wütend auf mich war, ob ich ihn mochte, so etwas. Am Ende sagte ich einfach gerade heraus, dass es offensichtlich war, dass sie etwas über Kevin wussten und dass ich lieber, dass sie mir sagten, dass er sich das Leben genommen hatte. Oder so, weil ich alt genug war, mit der Wahrheit umzugehen. Es stellte sich heraus, dass ich nicht alt genug war, um die Wahrheit zu verkraften. Kevin hatte sich nicht das Leben genommen. Er hatte sich versehentlich selbst in die Luft gesprengt, als er versuchte, eine Bombe zu bauen. Es war ein Sonntagabend und ich war damals in meinem ersten Jahr der Highschool. Ich war noch in dem Alter, in dem meine Freunde und ich abends mit unseren Fahrrädern rausgingen, um etwas frische Luft zu schnappen. Wissen Sie, der gute alte, gesunde Spaß. Wir fuhren einfach umher, als wir plötzlich ein anderes Kind aus unserer Klasse mit Höchstgeschwindigkeit die Straße entlangfahren sahen. Wir hielten an, um Hallo zu sagen, und zwischen keuchenden Atemzügen rief das Kind: Oh mein Gott, Leute, die Garage der Meyers brennt, kommt schnell! Daraufhin sausten wir die Straße entlang und folgten dem Kind aus unserer Klasse, bis wir vor dem lodernden Inferno standen, das einmal die Garage der Familie Meyer war. Doch kaum kamen wir an, wurden wir sofort von den Polizisten und Feuerwehrleuten, die dort im Einsatz waren, aufgefordert, Abstand zu halten. Wir dachten, wir stünden bereits in sicherer Entfernung, also waren wir etwas verwirrt, taten aber, was uns gesagt wurde. Doch dann hörten wir all diese Knall- und Krachtsgeräusche aus der Garage und die Feuerwehrleute, die versuchten, das Feuer zu löschen, rannten plötzlich in Deckung. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was die kleinen Knallgeräusche verursachte. Aber wenn es die Polizisten und Feuerwehrleute erschreckte, dachte ich, dass ich es wohl auch besser fürchten sollte. Ich dachte tatsächlich, das Meyerhaus würde explodieren oder so etwas. Und meine Kumpels dachten das auch, also hatten wir keine Einwände, schnell abzuhauen, nach Hause zu fahren und unseren Eltern davon zu erzählen. Am nächsten Morgen in der Schule sprachen alle über das Feuer, vor allem, weil Kevin Meyer nicht zum Unterricht erschienen war. Einige Kinder verbreiteten Gerüchte, dass sie die Sanitäter gesehen hätten, wie sie ihn in einen Krankenwagen luden und dass er so schlimm verbrannt war, dass er nur noch ein rauchender Überrest gewesen sei. Andere sagten, er und seine Eltern seien zu Verwandten gezogen, da das Feuer ihr Haus praktisch unbewohnbar gemacht hatte. Das war die Geschichte, die ich glaubte, weil ich dachte, dass es tatsächlich eine Bestätigung gäbe, falls jemand gestorben wäre. Aber dann, am nächsten Morgen, kam die Bestätigung. Die Nachrichten berichteten, dass die Feuerwehrleute eine Leiche aus der ausgebrannten Garage geborgen hatten, während die überlebenden Familienmitglieder bei Verwandten untergekommen seien und die Medien gebeten hatten, ihnen ihren Raum zu lassen. An diesem Dienstag wussten wir, dass jemand gestorben war, aber wir hatten keinen blassen Schimmer, wer genau. Die Meyers hatten 3 Generationen, die in diesem Haus lebten, und Kevin war eines von 4 Kindern. Es kursierten immer mehr Gerüchte, und erst am folgenden Tag, als unser Direktor uns zu einer Sonderversammlung rief, erhielten wir tatsächlich konkrete Antworten. Ich erinnere mich, wie die ganze Schule in die Turnhalle strömte, wo der Landsheriff und ein paar seiner Deputies vor den Tribünen standen, jeder von ihnen mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck. Sobald wir alle Platz genommen hatten, begann der Direktor damit, dass der Landsheriff etwas Wichtiges mit uns zu besprechen hatte, und als er nach vorne trat und seinen Hut abzog, schwöre ich, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Wir wussten, dass es etwas über die Familie Meyer sein würde. Aber was genau, das hätte ich in 1 Million Jahren nie erraten. Ich will nicht so tun, als könnte ich mich noch an jedes einzelne Wort erinnern, was der Typ gesagt hat. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Aber hier ist im Wesentlichen der Kern davon: Leute, ihr habt alle von dem Brand bei den Meyers gehört, und ich bin sicher, dass ihr alle vom tragischen Verlust gehört habt. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber euer Klassenkamerad Kevin war derjenige, der gestorben ist. Es gab ein kollektives Schaudern in der Turnhalle, und der Sheriff pausierte für einen Moment, bevor er fortfuhr. Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie das Feuer entstanden ist, und laden jeden ein, der Informationen über Kevin hat, bitte mit uns zu sprechen. Ihr müsst es nicht jetzt tun. Ihr könnt mein Büro anrufen, wann immer ihr wollt, und wir können ein diskreteres Gespräch führen. Bitte, wenn jemand etwas zu berichten hat über seltsames oder ungewöhnliches Verhalten von Kevin in den Tagen vor dem Brand, dann bitte ich euch, euch zu melden. Das war der erste Hinweis darauf, dass etwas wirklich schiefgelaufen war. Ich schätze, sie wollten die ganze Sache mit Samthandschuhen anfassen, und ich kann total verstehen, warum sie uns vorwarnen wollten. Die erste Reaktion war totale Schock und Trauer. Die Kinder waren entsetzt, dass einer von ihnen auf so schreckliche Weise gestorben war. Aber wenn die Polizisten uns gesagt hätten, was sie wirklich dort gefunden haben, glaube ich nicht, dass die Leute so traurig gewesen wären. Eher wütend. Es dauerte 2 weitere Tage, bis die Wahrheit herauskam, und zu dieser Zeit hatte die Stadt beschlossen, die Verantwortung an unsere Eltern abzutreten. Es gab eine Stadtversammlung, ich erinnere mich daran, weil meine Eltern mich baten, meine Aufgaben zu erledigen, bevor sie zurückkamen, und sie verbrachten einfach 2 Stunden mit dem Spiel Perfect Dark. Als sie nach Hause kamen, dachte ich, sie würden sauer sein, weil ich noch nicht wirklich mit irgendetwas angefangen hatte. Aber sie waren nicht sauer. Sie hatten diesen seltsamen, traurigen, aber intensiven Blick in ihren Augen. Genau denselben, den sie hatten, als mein Großvater plötzlich starb. Sie setzten mich ins TV-Zimmer und fragten mich, wie gut ich Kevin kannte. Ich sagte ihnen, dass ich nicht viel mit ihm zu tun hatte, dass wir Spanisch zusammen hatten, aber nie wirklich gesprochen hatten. Dann fingen sie an, mir eine Menge anderer Fragen zu stellen, ob Kevin je sauer auf mich gewesen sei, ob ich ihn mochte, solche Sachen. Am Ende sagte ich einfach, dass es offensichtlich war, dass sie etwas über Kevin wussten und dass sie mir lieber gleich sagen sollten, dass er sich das Leben genommen hatte oder so etwas, weil ich alt genug war, um die Wahrheit zu verkraften. Und es stellte sich heraus, dass ich nicht alt genug war, um die Wahrheit zu verkraften. Kevin hatte sich nicht das Leben genommen. Er hatte sich selbst versehentlich in die Luft gesprengt, als er versuchte, eine Bombe zu bauen. Offenbar wollte er seine Methode testen, indem er ein Testmodell baute, aber als er es zusammenbaute, detonierte es irgendwie und verursachte genug Lärm, um ihn zu töten, bevor es die Garage in Brand setzte. Anfangs sah es so aus, als wäre er einfach ein Brandstifter, wissen Sie, wie ein Pyromane, der einfach mit einem Brandbeschleuniger herumspielte oder so. Deshalb dauerte es ein paar Tage, bis die Polizei sicher war, was passiert war. Sie mussten die abgebrannte Garage durchsuchen und Kevins Sachen durchgehen, um herauszufinden, warum er das gemacht hatte. Die Polizei fand dann ein Tagebuch, das Kevin geführt hatte, in dem er im Wesentlichen seinen Plan aufgeschrieben hatte, eine Bombe zu bauen und sie an einem Sonntagmorgen unter der Kirche zu platzieren, während sie voll mit Familien war. Die Polizei sagte nicht genau, was der Rest des Tagebuchs beinhaltete, nur, dass es sehr verstörende Lektüre war und dass es mehrere Verweise auf das Columbine-Massaker des Vorjahres gab. Meine Mutter weinte am Ende des Gesprächs und mein Vater war so erschüttert, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Dieser Junge wollte fast die gesamte Stadt töten und lassen Sie mich Ihnen sagen, wenn er die Kirche zur geplanten Veteranen-Gedenkfeier erwischt hätte, hätte er wie 90% der Menschen in unserer Stadt in einer einzigen feurigen Explosion getötet. Und die einzige Erklärung, die ich je bekam, war einfach: Der Junge wollte Menschen verletzen. Oder er war nicht richtig im Kopf. Niemand hat den Jungen wirklich gemobbt oder ihm das Leben schwer gemacht. Er war einfach verrückt, schätze ich. Aber ich danke Gott, dass er nicht schlauer war und nicht ein bisschen mehr recherchiert oder mehr Sorgfalt aufgebracht hat. Denn wenn er das getan hätte, hätte er unsere ganze Stadt vielleicht einfach von der Landkarte gewischt. Meine Familie besitzt eine Blockhütte außerhalb dieser Einparkstadt namens Marble in North Carolina. Es ist gewissermaßen ein Familienerbstück, das wir nur ungern verkaufen würden, da es der Ort ist, an dem unsere Familie ihren Ursprung hat. Ich denke, ein weiterer Grund, warum wir sie nicht verkauft haben, ist, dass eine sehr interessante Geschichte mit diesem Ort verbunden ist. Nun, interessant für einen neutralen Beobachter, aber es muss ziemlich beängstigend gewesen sein für meine Großmutter, die diejenige war, die das wirklich durchgemacht hat. Es war also der Sommer 1993, 2 Jahre bevor ich geboren wurde, und meine Großmutter war allein in der Hütte. Mein Großvater war gestorben, bevor ich geboren wurde. Aber fast jeden Sommer verbrachten sie gemeinsam dort, 2 Wochen lang, nur mit Squirrels als Gesellschaft. Nachdem mein Großvater gestorben war, setzte sie diese Tradition fort, um mit der Trauer umzugehen. So kam es, dass sie dort im Juni oder Juli 1998 allein war. Nun, sie hatte keinen Fernseher dort, aber sie hatte ein altes Radio, mit dem sie ihre alten Radiosendungen auf einem mittlerweile eingestellten Sender hörte. Der Sender, wie die meisten anderen, machte gelegentlich Pausen für Nachrichtenübertragungen. Eines Tages hörte sie von diesen Bomben, die in Georgia und Alabama explodiert waren. Die Polizei hatte einen Verdächtigen, mit dem sie sprechen wollte, aber er war auf der Flucht und möglicherweise versteckte er sich in den Hügeln seines Heimatstaates. Genau, in North Carolina. Der Nachrichtensprecher gab dann eine kurze Beschreibung des Verdächtigen, der mittelgroß, dunkelhaarig und mit helleren Augen war, und nannte den Namen des Mannes Eric Rudolph. Meine Großmutter sagte immer, dass ihr dieser Name besonders im Gedächtnis blieb, hauptsächlich wegen des Weihnachtsliedes über das Rentier. Sie fand sich sogar dabei, das Lied zu pfeifen, obwohl es mitten im Sommer war. Jedenfalls vergingen ein paar Stunden, die Sonne ging unter, und Großmutter war in der Hütte, machte, was Großmütter so machen, als plötzlich ein Klopfen an der Tür zu hören war. Großmutter erwartete niemanden, und die einzigen Nachbarn, die sie hatte, waren etwa 1 Meile entfernt. Also stand sie verständlicherweise mit etwas Bedenken auf und ging zur Tür. Als sie öffnete, sah sie einen Mann von mittlerer Größe, der eine Baseballkappe trug, mit helleren Augen und einem dunklen Schnurrbart. Großmutter, die eine freundliche Seele war, wünschte ihm einen guten Abend und fragte, was sie für ihn tun könne. »Guten Abend, Ma'am«, sagte er. »Es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten.« Er fuhr fort, meine Großmutter zu fragen, ob sie etwas zu essen übrig hätte. Seine Geschichte war, dass er auch eine Hütte in der Gegend besaß und dort gewesen war, um sein Eigentum zu besuchen. Er war nach der Arbeit aufgebrochen und hatte vergessen, Lebensmittel für seine Hütte zu besorgen und sei nun ohne Essen für die Nacht. Wie meine Großmutter es erzählte, war der Mann so höflich zu ihr, dass sie ihn instinktiv einlud, ohne wirklich darüber nachzudenken. Sie hielt ihre Speisekammer immer mit allerlei Trocken- und Konservenwaren gefüllt, also hatte sie immer etwas zu vergeben. Als sie dem Mann seinen Rucksack mit Jerky und Pfirsichen füllte, blickte sie plötzlich auf und blieb stehen. »Ich habe Ihren Namen nicht gehört«, sagte sie. »Mein Name ist Bobby Ma'am«, antwortete der Mann. »Bobby was?«, fragte Großmutter. »Bobby Randolph«, antwortete er. »Randolph«. Der Name ließ bei ihr sofort alle Alarmglocken läuten. Es war nicht ganz Rudolf, aber verdammt nah dran, und es reichte aus, um ihr ein richtig mieses Gefühl im Magen zu verschaffen. Beachten Sie, dass dies lange bevor Handys existierten und die Hütte nicht einmal einen Festnetzanschluss hatte. Die effektivste Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren, war ein Flaregun. Wenn die Situation wirklich so schlimm war, wie sie dachte, würde eine Flaregun sicher nicht ausreichen. Also spielte Großmutter mit. Sie wusste, wenn sie einfach so tat, als wüsste sie nicht, was los war, dem Mann etwas zu essen gab und ihn dann weiterzog, könnte sie am nächsten Morgen in die Stadt fahren und der Polizei berichten, dass jemand bei der Hütte vorbeigekommen war. Doch bevor sie ihn höflich bitten konnte zu gehen, sagte er etwas wie: »Eigentlich hätte ich noch eine kleine Bitte. Haben Sie einen Platz, wo ich für die Nacht schlafen kann?« Großmutter sagte immer, es sei dieser Moment des Stillstands gewesen, als sie Bobby ansah, die wilde Verzweiflung in seinen Augen bemerkte und sich bemühte, ruhig zu bleiben, als sie sagte: »Es tut mir leid, aber ich habe keinen Platz, den ich entbehren könnte.« Dann zog Bobby eine Pistole aus seiner Jacke, sagte etwa: »Es tut mir leid, ich hoffe, Sie sagen das nicht«, und deutete auf die Waffe und fügte hinzu: »Machen Sie nicht, dass ich das benutzen muss.« Und für diejenigen, die es noch nicht herausgefunden haben: Der Mann an ihrer Tür war nicht Bobby Randolph oder irgendein dummer falscher Name, den er ihr gegeben hatte. Der Mann in ihrer Hütte war Eric Rudolph, der Olympic Park Bomber. Großmutter sagte, es sei eine der beängstigendsten Erfahrungen ihres Lebens gewesen, aber nicht aus den Gründen, die man vielleicht denkt. Sie sagte, dass sie nie Angst vor dem Tod hatte. Sie war in ihren mittleren 70ern und hatte ihre Dinge mit Gott schon längst in Ordnung gebracht. Stattdessen sagte sie, was sie wirklich erschreckte, war, wie merkwürdig normal dieser Mann war. Selbst nachdem die metaphorische Maske gefallen war, blieb er höflich und zuvorkommend, bot ihr sogar an, am Morgen bei den Hausarbeiten zu helfen. Natürlich sagte sie ihm, dass sie sehr wohl in der Lage war, sich selbst zu versorgen, und dass sie ganz sicher nicht wollte, dass das FBI dachte, sie wäre damit einverstanden, ihn über Nacht bleiben zu lassen. Aber trotzdem war er nicht der unberechenbare Wahnsinnige, den sie sich nach der Nachrichtensendung vorgestellt hatte. Großmutter sagte, das Einzige, was ihn wirklich verriet, was er getan hatte, war, als sie das Gebet vor dem Abendessen sprachen. Sie konnte sich nie genau erinnern, was er sagte, nur dass es ungefähr so war: Die Gerechten werden siegen. Das war ein Mann, der buchstäblich Hunderte von Menschen in einer Reihe von grausamen Bombenanschlägen töten wollte. Also kann ich verstehen, warum es sie wirklich unheimlich angriff, ihn zu hören, wie er sich selbst als gerecht bezeichnete. Es überrascht vielleicht nicht, dass Großmutter fast nichts von ihrem Essen aß. Sie schlief auch kaum in dieser Nacht. Sie nahm das Bett, während Eric angeblich den Boden nahm, und die ganze Zeit über erwartete sie, plötzlich Rotorblätter zu hören, wenn ein Hubschrauberscheinwerfer das Haus erleuchten würde, wie am Broadway. Aber nein, kein FBI-Mann tauchte auf, und sie sagte, sie müsse schließlich doch eingeschlafen sein, weil sie plötzlich merkte, dass es draußen hell war und Eric nicht mehr zu sehen war. Sie sagte, sie sei so erschöpft von der ganzen Sache gewesen, dass sie einen Moment lang in der Hütte umherwanderte und sich fragte: Habe ich das nur geträumt? Und dann fand sie diese Notiz auf der Theke, eine mit Bleistift kritzelte Nachricht, die einfach sagte: Danke, Gott segne. Und da wusste sie, dass es wirklich passiert war. Ich weiß, das ist nicht ihre typische gruselige Geschichte, denn trotz des Teilens ihrer Hütte mit einem verifizierten Monster, glaube ich nicht, dass meine Großmutter in ernsthafter Gefahr war. Vielleicht hätte sie die Polizei angerufen oder so. Vielleicht hätte sie ihn gezwungen, ihr Handeln zu zeigen. Aber sie war alt, stellte keine echte Bedrohung für ihn dar und er wusste gut, dass die Hütte keinen Telefonanschluss hatte und so etwas. Sie selbst sagte es auch, sie hatte keine Angst zu sterben. Und sie wusste einfach, dass er sie nicht verletzen würde. Aber das Ding, das mich und meine Schwester an Großmutters Nahbegegnung mit Eric Rudolph wirklich erschreckt, ist, wie normal dieser Typ schien. Wir neigen dazu, Terroristen und solche Leute als abscheuliche, böse, seelenlose Monster zu sehen, die nur in ihrem eigenen Hass schmoren. Vielleicht ist das für einige von ihnen wahr, aber die Vorstellung, dass die Bösesten von uns einfach wie wir sind, das ist es, was mich wirklich erschreckt. Der Gedanke, dass der Böseste unter uns vielleicht einfach wie wir ist, das ist, was mich am meisten erschreckt. Wir wollen glauben, dass die schlimmsten Verbrecher auf eine bestimmte Weise sind. Verrückt, irrsinnig, offensichtlich gefährlich, damit wir uns sicher fühlen können, dass wir nie zu denen gehören könnten, die solch schreckliche Taten begehen. Aber die Wahrheit ist oft viel beängstigender. Manchmal sind diese Menschen in Wirklichkeit nicht allzu verschieden von uns. Sie sind nicht immer verrückt oder außerhalb des Rahmens. Sie sind in vielerlei Hinsicht gewöhnlich, vielleicht sogar sympathisch in der ersten Begegnung. Das macht sie umso unheimlicher. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Terroristen bei sich zu Hause. Jemand, der Tausende von Leben zerstören könnte. Jemanden, der keine Rücksicht auf das Leben der anderen nimmt. Und doch sitzt dieser Mensch ruhig da, redet höflich, isst mit ihnen und bedankt sich sogar. Diese Normalität, gepaart mit dem Wissen, was er getan hat, ist das wahre Unheimliche an der Geschichte. Es ist diese Erkenntnis, dass das Böse nicht immer in der Art von Monstergestalten kommt, sondern manchmal in der Form eines ganz normalen Menschen, der sich einfach in einer außergewöhnlichen und erschreckenden Weise entscheidet, zu handeln. Für mich und meine Schwester ist das die schrecklichste Lektion, die wir aus dieser Begegnung unserer Großmutter mit Eric Rudolph ziehen können. Dass der wahre Schrecken vielleicht nicht immer in der äußerlichen Erscheinung eines Menschen liegt, sondern in der Kälte und der Berechnung, die im Inneren eines jeden von uns schlummern können. Und das ist der beängstigendste Gedanke von allen. Es war nicht nur das, was Eric getan hat, was uns erschreckt hat, sondern auch die Vorstellung, dass er möglicherweise immer noch irgendwo da draußen ist. Vielleicht nicht als dieser Monsterbösewicht, den wir uns alle in den Nachrichten vorstellen, sondern als jemand, der genauso normal ist wie jeder andere, der uns jeden Tag begegnet. Aber für meine Großmutter war es das Ungewöhnliche an dieser ganzen Begegnung, dass sie trotz allem das Gefühl hatte, dass sie keine Gefahr für ihn darstellte. Sie wusste, dass er es nicht auf sie abgesehen hatte, dass er wahrscheinlich nicht vorhatte, sie zu töten, weil sie ihm nichts bieten konnte, was ihm von Nutzen gewesen wäre. Aber die ganze Situation war unheimlich genug, dass sie sich trotzdem nicht sicher fühlte. Das war das wahre Schockierende. Die Erkenntnis, dass böse Taten nicht immer von Menschen ausgehen müssen, die unberechenbar oder psychotisch erscheinen. Manchmal sind sie von denen, die uns am nächsten stehen, oder von denen, die einfach so wirken wie wir. Wir könnten sie neben uns haben, ohne es zu wissen. Und für mich, das bleibt die eindrucksvollste Lektion aus dieser Geschichte. Wir sind alle nur einen Schritt entfernt von einem dunklen Abgrund, den wir nie für möglich gehalten hätten, dass er existiert. Und manchmal, wenn wir die Person vor uns ansehen, wissen wir einfach nicht, welche Seiten sie wirklich verbirgt. Mein Name ist Marco und ich schreibe euch aus Estland. Wir haben hier eine wirklich seltsame Stadt namens Karda, in der in den 1980er Jahren viele seltsame und beängstigende Dinge passiert sind. Ich denke, eure Zuschauer könnten daran interessiert sein, davon zu hören, Ich erwarte nicht, dass viele eurer amerikanischen Zuhörer wissen, wo Estland liegt, aber das ist kein Vorwurf. Wie man so schön sagt, wenn ihr mir eine Pistole an den Kopf halten würdet und mich auffordern würdet, Idaho auf einer Karte zu finden, würde ich euch sagen, ihr sollt abdrücken. Und ich werde nie glauben, dass Kalamazoo ein echter Ort ist, bis ich ihn mit eigenen Augen sehe. Mein Punkt ist, meine geografischen Kenntnisse über ferne Orte sind auch nicht besonders gut. Lasst mich also erklären, wo Estland liegt und worum es bei uns geht. Ganz einfach gesagt, Estland liegt in Russlands Achselhöhle. Es ist weniger der Achselhöhlenteil, der das so schlimm macht. Wenn Estland in der Achselhöhle von Margot Robbie läge, wäre das fantastisch. Sondern wir sind in Russlands Achselhöhle, mit Lettland im Süden und dem seltsamen Finnland im Norden. Sie wissen, dass sie seltsam sind und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, das auszusprechen. Wir Esten sind zurückhaltende, unabhängige und naturverbundene Menschen. Das heißt, wir sind emotional distanzierte Einzelgänger, die gerne lange Wanderungen machen, dabei Wodka trinken und über das Wetter schimpfen. Esten sind so schlecht darin, über ihre Gefühle zu sprechen, dass ich, wenn ihr auf »Wie geht's dir?« mit »Gut, danke« antwortet, das als ein tiefes, herzergreifendes Gespräch betrachten würde, als hättet ihr mir eure gesamte Seele offenbart. Wenn Estland wie ein seltsamer Ort klingt, dann habe ich meinen Job erledigt, denn es ist ein seltsamer Ort. Das war schon immer so, denn man muss seltsam sein, um zu überleben. Besonders wenn man ein winziges Land ist, das zwischen den Titanen Europas und Asiens gefangen ist. Aber nach allem, was ich weiß, wurden die Dinge noch seltsamer, als die Kommunisten die Kontrolle übernahmen. Estland war von den 1940er Jahren bis 1990 kommunistisch. Wir haben unser Bestes versucht, den Russen Widerstand zu leisten, aber sie waren zu viele. Nachdem sie estnische Kommunisten als unsere Regierung eingesetzt hatten, begannen sie, uns ethnisch aus unserem eigenen Land zu vertreiben. Viele Menschen wurden aus den unterschiedlichsten Gründen, manche real, andere erfunden, nach Sibirien deportiert, während gleichzeitig ethnische Russen ins Land gebracht wurden, um die Demografie zu verändern. Wir gingen von 97% ethnisch-estnischer Bevölkerung auf nur noch 62% im Jahr 1989 zurück. Jeder arbeitete entweder in Fabriken oder wurde in die Armee eingezogen und wir wurden Bürger zweiter Klasse in unserem eigenen Land. Die Geheimpolizei war überall. Ihr konntet nicht einmal an den Strand gehen, ohne eine Genehmigung. Und wenn ihr beim Fernsehen von nicht-russischen Programmen erwischt wurdet, hieß es direkt, ab ins Gefängnis. Es war eine schreckliche Zeit, voller Hass und Paranoia. Und je näher wir der Unabhängigkeit kamen, desto frustrierter und volatiler wurden die Menschen. Nirgendwo mehr als in der kleinen Küstenstadt Kada. Kada ist die einzige Stadt auf der kleinen Insel Hiiumaa, die in der Ostsee liegt. Die meisten Menschen dort verdienen ihr Geld entweder mit Fischerei oder Tourismus, da es in der Mitte der Insel ein großes Naturschutzgebiet gibt. Aber die dritte große Einnahmequelle in Kada ist etwas, das man auf Englisch als Wrecking bezeichnet. Das bedeutet, dass Taucher ein versunkenes Schiffswrack nach wertvollen Gegenständen durchsuchen und diese bergen. Während dies heute nicht mehr so häufig vorkommt, war das Gebiet rund um Hiiumaa während des Zweiten Weltkriegs ein Hotspot für Marinekämpfe zwischen Deutschland und Russland. Das machte die Region zu einer Goldgrube für militärische Bergungen. Doch diese Praxis führte zu einem massiven Konflikt zwischen den Wracksuchern und den Fischern der Stadt. Die Fischer behaupteten, dass es Unglück bringe, die Ruhestätten der ertrunkenen Seeleute zu stören. Während der kommunistischen Zeit wurden solche Aberglauben jedoch als rückständige Relikte der Vergangenheit abgetan und die Regierung zahlte wesentlich bessere Löhne für das Wracktauchen als für das Fischen. Das verschärfte den Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen noch weiter. Über Jahre hinweg hing eine düstere Atmosphäre über der Stadt. Es gab ein allgemeines Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren würde. Sei es wegen des Hasses zwischen Wracksuchern und Fischern, des angeblich heraufbeschworenen Unglücks oder wegen eines dritten Grundes, dem Fluch der Hexen von Hiiumaa. Ich glaube nicht an solche Dinge, aber viele Menschen in Hiiumaa tun das. Und wie wir alle wissen, können Überzeugungen Menschen zu sehr seltsamem Verhalten treiben. Der Legende nach lebte auf Hiiumaa einst ein Hexenzirkel. Diese Hexen sollen Zauber gewirkt, sich verwandelt und Stürme beschworen haben. Oft, um Schiffe zu versenken oder ungebetenen Besuchern Unglück zu bringen. Eine Geschichte erzählt, dass vor vielen Hunderten von Jahren ein Fischer die Hexen beleidigte, woraufhin sie seine Familie verfluchten. Seine Nachkommen sollen daraufhin über Generationen von Unglück verfolgt worden sein. Da viele Fischerfamilien in Kader von dieser Familie abstammen, wurde der Hexenfluch oft erwähnt, wenn ein Fischkutter plötzlich und tragisch sank. Ich glaube nicht an Hexen oder Flüche, aber ich denke, solche Legenden trugen dazu bei, was man als einen psychischen Erdbebenmoment in Kader beschreiben könnte. Dieser Begriff mag esoterisch klingen, aber ich meine ihn nicht im übernatürlichen Sinne. Es war, als würde sich über Jahre hinweg Spannung in der Region aufbauen, wie bei einer Erdbebenlinie. Und als sich diese Spannung schließlich entlud, war es sehr schlimm. Alles geschah innerhalb einer einzigen Woche im September 1989. Der erste Vorfall, das große Erdbeben, wenn man so will, fand statt, als ein Mädchen namens Dasha Brova ein russisches Café in die Luft jagte, indem sie die Küche mit Gas flutete und es dann entzündete. Die Explosion ereignete sich am Ende des Abendgeschäfts, an einem Samstag, als das Restaurant voll war. Das Küchenpersonal hatte seinen Dienst beendet und saß im Gastraum, um ein wohlverdientes Glas Wodka zu trinken. Bis sie den Gasgeruch bemerkten, war es zu spät. Als alles vorbei war, landeten 14 Menschen im Krankenhaus, einige mit lebensgefährlichen Verletzungen, und 5 weitere kamen ums Leben. Die Behörden waren schnell dabei, antirussische Gefühle verantwortlich zu machen und wollten den Vorfall als Vorwand nutzen, um estnische Dissidenten zu verhaften, die die Unabhängigkeitsbewegung unterstützten. Doch als bekannt wurde, dass die Täterin niemand anderes war als eine 16-jährige russische Kellnerin, waren alle in Kader schockiert. Dasha hatte keine Vorgeschichte von Gewalt oder destruktivem Verhalten. Nach allen Berichten war sie ein ruhiges, beliebtes Mädchen, das gut in der Schule war. Was also trieb ein wohlerzogenes, unauffälliges Schulmädchen dazu, sich plötzlich selbst in die Luft zu sprengen und so viele Menschen wie möglich mit sich zu reißen? Nur 2 Tage später ereignete sich der nächste Vorfall. Ein russischer Fischerarbeiter steuerte sein Auto absichtlich in eine Gruppe von Schulkindern, die an einer Bushaltestelle auf den Schulbus warteten. Es war 7.30 Uhr morgens und der Mann war bereits stockbetrunken. Augenzeugen berichteten, dass es so aussah, als hätte er absichtlich in die Kinder hineingelenkt, nachdem er das Gaspedal durchgedrückt hatte. Nachdem der Mann in eine Wand gekracht war, blieb er bewusstlos in seinem Auto sitzen, bis die Polizei eintraf, um ihn herauszuholen. Doch das, was sie sahen, war noch schockierender. Der Mann lachte. Während Sanitäter und entsetzte Eltern um die verletzten Kinder eilten, saß er da und lachte hysterisch über das, was er getan hatte. Als die Polizei ihn schließlich in den Streifenwagen brachte, begann er auf Russisch laut zu zählen: 1, 2, 3, 4. Zeugen begriffen schnell, was er zählte. Die 4 Kinder, die tot auf dem Boden lagen. Die Szene war so grausam, dass sie die Einwohner von Kader in einen Zustand tiefster Bestürzung und Trauer versetzte. Innerhalb von 3 Tagen hatte die Stadt eine tödliche Explosion und nun den Verlust von 4 unschuldigen Kindern zu beklagen. Viele weitere Kinder waren verletzt und das örtliche Krankenhaus war völlig überfordert. Einige der Verletzten mussten aufs Festland gebracht werden, um die nötige Behandlung zu erhalten. Die Stimmung in der Stadt war düster. Die Menschen versuchten, sich selbst zu beruhigen, indem sie sagten: Es kann nicht schlimmer werden. Aber sie lagen falsch. Nur wenige Tage später, während die Stadt eine gemeinsame Trauerfeier für die getöteten Schulkinder abhielt, bemerkten einige Einwohner, dass eine bestimmte Familie nicht anwesend war. Die Abwesenheit fiel auf und eine kleine Gruppe beschloss, die Familie zu besuchen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Was sie entdeckten, war noch verstörender als alles, was zuvor passiert war. Ein 11-jähriger Junge hatte seine 7-jährige Schwester überredet, ihm bei der Ermordung ihrer Eltern zu helfen. Früh am Morgen, während die Eltern noch schliefen, schlichen die Kinder in die Küche, holten 2 scharfe Küchenmesser und kehrten ins Schlafzimmer zurück. Dort schnitten sie ihren Eltern die Kehlen durch. Doch die Eltern starben nicht sofort. Stattdessen kämpften sie verzweifelt, um die Blutung zu stoppen und sich gegen ihre Kinder zu wehren. Die Mutter wurde später tot im Badezimmer gefunden, der Vater in der Küche, wo er offenbar versucht hatte, das Telefon zu erreichen, um den Notruf zu wählen. Die Stadt Kada hatte innerhalb von nur einer Woche 3 beispiellose Tragödien erlebt. Der Vorfall mit der Familie war der letzte Schock, der die Einwohner in einen Zustand von Angst und Paranoia versetzte. Viele glaubten, die Stadt sei von einem Fluch heimgesucht worden, sei es durch die Hexen von Hiuma oder die Geister der ertrunkenen Seeleute. Einige Menschen begannen, wertvolle Artefakte, die sie aus Schiffswracks geborgen hatten, zurück ins Meer zu werfen, in der Hoffnung, die Geister zu besänftigen. Andere brachten Opfergaben in die Wälder, um die Hexen zu besänftigen. Es war, als hätte die gesamte Stadt den Verstand verloren. Die Ereignisse jener Woche hinterließen bleibende Narben in der Gemeinschaft von Kada. Auch heute, mehr als 30 Jahre später, wird über diese Zeit nur ungern gesprochen. Für manche bleibt sie ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Stadt, für andere ein Beweis für die Macht des Aberglaubens und der kollektiven Angst. Zur Einordnung. Ich bin ein 21-jähriger Junge vom Land aus einer kleinen Stadt im Nordosten von North Dakota. Ich habe einen Freund, der ein paar Jahre jünger ist als ich und den ich wie einen Bruder betrachte. Um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen, werde ich keine echten Namen verwenden. Wir nennen ihn Brady. Nun, Brady und ich hatten noch eine weitere Person, die aus unserem dynamischen Duo die 3 Musketiere machte. Wir nennen ihn Carson. Meine Geschichte beginnt im frühen Sommer 2022. Wir 3 waren alle sehr glücklich. Brady und ich genossen unser Leben in vollen Zügen. Ich arbeitete auf der Farm mit meinem Vater und hatte eine wunderschöne Freundin, die ich verwöhnen konnte. Brady arbeitete im örtlichen Schwimmbad und verbrachte gelegentlich Zeit mit einer Kollegin. Carson wiederum arbeitete bei einem John Deere-Händler in einer nahegelegenen Stadt und verdiente dabei gutes Geld. Doch alle guten Dinge müssen irgendwann ein Ende haben. Meine Freundin wurde meine Ex-Freundin. Bradys Sommerromanze ging zu Ende, als sie aufs College ging, und Carson ging ebenfalls aufs College, um John Deere Dieselmechaniker zu werden. Wir alle stürzten uns für etwa 6 Monate in eine Art Lebenskrise, frustriert von dem, was das Leben uns gerade aufgetischt hatte. Hier fängt die Geschichte an, interessant zu werden. Eines Abends saßen wir in der Werkstatt meiner Familie herum, warfen Dart und unterhielten uns über das Leben. An diesem Abend beschlossen wir, unseren Glauben ernster zu nehmen. Wir alle kannten Gott und glaubten an ihn, aber unser Glaube spielte bisher keine große Rolle in unserem Alltag. Das änderten wir. Wir begannen, regelmäßig in die Kirche zu gehen und beteten sogar jeden Tag. Eines Tages war ich auf dem Heimweg von meinem letzten Tag am College. Obwohl mein erneuerter Glaube mir ein neues Selbstwertgefühl gegeben hatte, konnte ich einfach nicht über meine Ex hinwegkommen. Während ich fuhr, rief Carson mich an und fragte, ob ich Lust auf eine Bibelstunde in seiner alten Kirche hätte, der er angehörte. Natürlich sagte ich ja. Ich erzählte ihm, dass ich Klarheit wollte, warum ich nicht über sie hinwegkam. Also betete er darüber. Diese Kirche war eine sehr lebendige Kirche. Man konnte die Türen hören, die sich öffneten, und die Schritte der Menschen auf dem Betonboden, der mit billigem Teppich bedeckt war. Carson und ich waren allein und er betete laut. Während er betete: Herr, bitte mach Andy deinen Plan in Bezug auf seine vergangene Beziehung klar, hörte ich ein Flüstern, das sagte: Sie wird zurückkommen. Es war nicht Carsons Stimme. Ich fragte ihn, ob er die Stimme auch gehört hatte, aber er hatte es nicht. Ich entschied, nicht zu glauben, dass ich mir etwas eingebildet hatte, und feierte es innerlich. Zwei bis drei Monate später schwankte mein Glaube jedoch und ich bat Gott um Zeichen, dass es tatsächlich seine Stimme war, die ich gehört hatte. Jedes Mal, wenn ich darum bat, sah ich sie in einer Stadt, aus der weder sie noch ich stammten. Jedes Mal an unterschiedlichen Orten und Straßen. Ich wusste, dass sie nicht einfach auf dem Heimweg von der Arbeit oder Ähnlichem war. In dieser Zeit hatten wir einen Gottesdienst in genau der Kirche, in der ich das Flüstern gehört hatte. Das war auch der Moment, in dem Brady und ich begannen, Dinge zu bemerken. Carson stand unter der Obhut eines Pastors, der eine Kirche etwa eine Stunde westlich unserer Stadt leitete. Dieser Pastor war jedoch kein gewöhnlicher Pastor. Er war charismatisch. Zunächst schien er ein aufrichtiger und freundlicher Mann zu sein. Aber oh, wie getäuscht wir waren. Carson erzählte uns eines Tages, dass er in Zungen sprechen könne und dies in die Gottesdienste einbaue. Ich glaube zwar, dass das Sprechen in Zungen möglich ist, aber nicht jeder kann es tun. Carson versuchte, uns dazu zu zwingen, ebenfalls in Zungen zu sprechen. Der letzte Strohhalm für mich war, als Carson eine Predigt hielt und sagte, die Gemeinde würde nicht nach seinen Standards beten. Obwohl ich Carson weiterhin als Bruder betrachtete, war meine Teilnahme an den Gottesdiensten damit beendet. Die Ernte begann, und es war in den letzten Tagen der Existenz dieser Gottesdienste, als Carson mir sagte, ich müsse unbedingt kommen. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht einmal mehr an seinen Grund. Ich sagte ihm, dass ich nicht kommen könne, weil ich ernten müsse. Es war ein spätes Erntejahr. Daraufhin sagte er zu mir, wählst du wirklich die Ernte über Gott? Das brachte mich auf die Palme. Ich antwortete, nein, aber Jesus sagte, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, und legte auf. Carson brach das College ab und wurde entlassen, weil er lieber seine Bibel lesen wollte, als zu arbeiten. Seitdem hatte er keinen Job mehr. Moses teilte das Rote Meer, das löste eine Diskussion aus, als wir uns das nächste Mal trafen. Brady und ich konfrontierten Carson mit unseren Bedenken. Carson sagte mir direkt, dass er nicht für meine Ex-Freundin gebetet habe, weil er sie nicht möge und weil sie attraktiv sei. Und er glaube, dass es sowieso nicht passieren werde. Nach diesem Gespräch trennten sich unsere Wege. Brady verbrachte weiterhin Zeit mit Carson, allerdings mehr aus dem Wunsch heraus, unterstützend zu sein. Dafür hat er meinen Respekt. Eines Abends rief Brady mich an und erzählte mir, dass Carson ihn und seine Familie im Grunde verurteilt habe. Carsons Pastor behauptete, dass Bradys Mutter, die Yoga machte, böse sei und dass auch sein Vater böse sei, weil er es zulasse. Bradys Vater ist ein Pastor in unserer Stadt und einer der weisesten und freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ein wirklich guter Mensch. Hier kommt der entscheidende Punkt der Geschichte. Es gab ein Mädchen, das von ihrem Verlobten verlassen wurde und sich in einer sehr verletzlichen und leicht manipulierbaren Lage befand. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was als nächstes passiert. Carson und dieser Pastor nahmen sie unter ihre Fittiche. Und das auf eine äußerst fragwürdige Weise. Sie manipulierten sie und brachten sie dazu zu glauben, dass ihre Familie ihr größter Feind sei und sie nicht wirklich liebe. Sie erzählten ihr, dass ihre Eltern sich eigentlich einen Jungen gewünscht hätten und sie deshalb nach einem männlichen Verwandten benannt worden sei. Sie änderten sogar ihren Namen in Maria. Aber das war noch nicht alles. Sie ließen sie all ihre Harry Potter Sachen verbrennen, weil sie behaupteten, sie könne keine fiktionalen Geschichten mögen, wenn sie Gott folge. Sie zwangen sie außerdem, eine Spielzeugkiste zu verbrennen, die ihr Großvater für sie gebaut hatte, weil darauf Traumfänger abgebildet waren, die angeblich Teil eines Bosuns bösen Kultes seien. Die Kiste war ein liebevolles Geschenk ihres Großvaters, aber sie musste sie dennoch vernichten. Das Mädchen ist 24 Jahre alt, wohnt jetzt aber bei dem Pastor und seiner Familie. Carson glaubt inzwischen, dass er Dinge durch bloßes Berühren als böse identifizieren kann. Ihr fragt euch vielleicht, wo ihre Eltern in all dem sind und was sie denken. Nun, sie wollten ein Treffen mit dem Pastor arrangieren, um ihre Bedenken zu besprechen. Zunächst schien der Pastor dem zuzustimmen, bis die Eltern ankündigten, dass sie Bradys Vater, ihren eigenen Pastor, mitbringen wollten. Der Pastor ließ sie monatelang warten, bevor er schließlich ein Treffen arrangierte. Am Tag des Treffens fuhren Bradys Vater und die Eltern des Mädchens zur Kirche des Pastors. Doch als sie dort ankamen, wurden sie einfach abgewiesen. Der Pastor weigerte sich, mit ihnen zu sprechen. Als Bradys Vater fragte, warum er sie eine Stunde fahren ließ, nur um sie abzuweisen, antwortete der Pastor nur: Ihr wollt es gar nicht wissen. Nach diesem Vorfall gab es nichts weiter, was die Eltern des Mädchens tun konnten. Sie waren ratlos und fühlten sich machtlos, ihre Tochter zurückzubekommen. Bradys Vater, der Pastor, versuchte weiterhin, Kontakt mit dem anderen Pastor aufzunehmen. Doch dieser blockte jede Möglichkeit zur Kommunikation ab. Es schien, als ob Carson und der Pastor die junge Frau komplett isoliert hatten, sowohl physisch als auch emotional. Brady und ich trafen uns später, um über all das zu sprechen. Wir waren beide schockiert darüber, wie weit Carson gegangen war. Es war, als hätten wir nicht mehr den gleichen Menschen vor uns, den wir früher als Bruder betrachtet hatten. Sein Verhalten war nicht mehr nachvollziehbar, und es war offensichtlich, dass er unter dem starken Einfluss dieses Pastors stand. Brady erzählte mir, dass er versuche, Carson weiterhin zu unterstützen, obwohl die Dinge immer schwieriger wurden. Carson sprach jetzt oft in Rätseln, behauptete, Visionen von Gott zu haben und verurteilte fast jeden in seinem Umfeld, der nicht nach seinen Vorstellungen lebte. Es war klar, dass er nicht mehr derselbe war. Die letzten Nachrichten, die wir von Carson hörten, waren, dass er vollständig in die Welt dieses Pastors eingetaucht war. Er arbeitete nicht, er betete den größten Teil des Tages und hatte praktisch den Kontakt zu fast allen außerhalb dieser kleinen Gruppe abgebrochen. Das Mädchen, das sie manipuliert hatten, war ebenfalls vollständig in dieser Gemeinschaft integriert und schien keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie zu haben. Brady und ich beschlossen, weiterhin für Carson, das Mädchen und alle Beteiligten zu beten. Wir hofften, dass sie eines Tages die Kontrolle zurückgewinnen und erkennen würden, was tatsächlich geschah. Es war schwer zuzusehen, wie jemand, den wir einmal als Bruder betrachteten, in etwas so Dunkles abdriftete. Bis heute hat sich wenig geändert. Carson ist immer noch in dieser Gruppe und das Mädchen lebt weiterhin bei dem Pastor. Brady und ich sind weiterhin Brüder im Geiste und unterstützen einander, aber Carson ist jetzt jemand, den wir nur noch aus der Ferne kennen. Alles, was wir tun können, ist beten und hoffen, dass Gott irgendwann Licht in diese Situation bringt. Ich lebe in einer kleinen Stadt mit deutlich weniger als 3000 Einwohnern, laut der Volkszählung von 2010. Fast mein ganzes Leben lang hat meine Tante direkt an der Autobahn, nur ein paar Blocks vom Stadtzentrum entfernt, gewohnt. Sie wurde hier groß und ihr Mann, mein Onkel, wuchs an einem noch kleineren Ort auf. Sie könnten keinen typischeren Kleinstadt-USA-Lebensstil haben. Sie zogen ihren Sohn groß, arbeiten Vollzeit und schließen nie ihre Türen ab. Seit bevor ich geboren wurde, lebt eine ältere Frau namens Ida direkt gegenüber von ihrem Haus. Sie war schon immer etwas neugierig. Die Art von älterer Dame, die in ihrem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt und die Nachbarschaft beobachtet. Seit ihr Mann vor 3 Jahren verstorben ist, ist sie noch präsenter geworden. Letzte Woche kam mein Cousin von der Schule nach Hause, als Ida auf ihn zukam und ihn fragte, ob er wisse, wer regelmäßig tagsüber ihr Haus besuche. Er hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Ida erklärte, dass sie einen Jugendlichen gesehen habe, der etwa so alt wie er war, also 16, der 1 bis 2 Mal pro Woche vorbeikomme, während er in der Schule sei und seine Eltern bei der Arbeit. Der Junge gehe immer die Straße entlang, die Einfahrt hinauf und dann zur Hintertür, um sich selbst ins Haus zu lassen. Danach sehe sie ihn durch das große Fenster im Wohnzimmer meiner Tante im Haus herumlaufen. Ida sagte, sie habe angenommen, dass es einer seiner Freunde sei und deshalb nichts gesagt. Sie beschrieb den Eindringling als einen schlaksigen Jugendlichen, der sich unbeholfen bewegte und immer einen grauen Kapuzenpullover mit der Kapuze auftrug. Mein Cousin war entsetzt. Er rief sofort meine Tante an, die 45 Minuten entfernt arbeitete, und erzählte ihr die ganze Geschichte. Auch sie wusste nichts von dieser Person, die in ihr Haus ging. Als meine Tante und mein Onkel an diesem Abend nach Hause kamen, taten sie, was jeder tun würde. Sie überprüften ihren Besitz. Nichts fehlte und nach einigem Überlegen stellten sie fest, dass nicht einmal etwas bewegt worden war. Wer auch immer in ihr Haus ging, stahl nichts. Es musste einen anderen Grund geben, aber wir konnten ihn nicht herausfinden. Wir nahmen das Schlimmste an. Gestern sah Ida den Jungen im grauen Hoodie gegen 10 Uhr morgens aus dem Haus kommen. Zum ersten Mal stellte sie direkten Blickkontakt mit ihm her. Bis dahin hatte sie ihn einfach für jemanden gehalten, der wahrscheinlich dort sein sollte. In einer kleinen Stadt gibt man jedem den Vorteil des Zweifels. Aber diesmal starrte sie ihn wissend an. Er bemerkte sie und erwiderte ihren Blick. Sie standen auf gegenüberliegenden Straßenseiten und starrten sich an. Der Junge wusste nicht, was er tun sollte. Er konnte nicht ins Haus gehen, während Ida ihn beobachtete. Offenbar überlegte er seine Möglichkeiten und entschied sich zu warten. Er setzte sich an den Rand des Gartens meiner Tante, wandte sich Ida zu und wartete darauf, dass sie verschwand, damit er tun konnte, was auch immer er im Haus tat. Ida ging nicht weg. Es war offensichtlich, dass sie sich nicht zu sehr einmischen oder ins Visier des Jungen geraten wollte. Wer weiß, in was er verwickelt war. Aber gleichzeitig war sie jahrelang Nachbarin meiner Tante gewesen und wollte nicht, dass ihr oder ihrer Familie etwas zustößt. Sie starrte ihn von ihrer Veranda aus an, bis er frustriert aufgab und den Weg zurückging, den er gekommen war. Sie konnte an seinen Bewegungen erkennen, dass er wirklich ins Haus wollte. Sie sagte sogar, er habe verzweifelt gewirkt, aber es gab nichts, was er tun konnte. Da wir dachten, er würde heute wiederkommen, nahm mein Onkel sich einen Tag frei, um den Eindringling auf frischer Tat zu ertappen. Er parkte sein Auto ein paar Blocks entfernt und wartete zu Hause. Aber er verschwendete seinen Urlaubstag, der Junge kam nicht. Wir wissen nicht, wer in das Haus ging, wann er wiederkommen wird oder was er dort tut. Ich habe versucht, eine clevere Möglichkeit zu finden, herauszufinden, wo er hingeht, ohne dass er es merkt. Meine Tante und mein Onkel haben 2 Wildkameras draußen aufgestellt, wahrscheinlich auch in der Garage, die zwischen der Hintertür und dem Haus liegt. Aber wir wissen immer noch nicht, was er im Haus macht. Niemand hat die Polizei kontaktiert oder jemand anderem davon erzählt, aus Angst, dass der Junge es herausfinden könnte. Wir haben keinen guten Plan und ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Dieses Ereignis geschah, als ich noch am College war, lange bevor es Dinge wie Mobiltelefone gab. Ich war damals Bachelorstudent und besuchte eine Universität in den Appalachen. Die Universität lag in einer kleinen Stadt und ich stellte bald fest, dass die Einheimischen, also die Menschen, die dort aufgewachsen waren, uns Studenten nicht wirklich mochten. Ich war damals im 3. Studienjahr und das Ganze ereignete sich während eines kalten Winters. Ich hatte eine Geschichte über einen bestimmten Einheimischen gehört, der gerne eine beliebte Kneipe besuchte. Diese Kneipe war ein Treffpunkt sowohl für Studenten als auch für die Einheimischen. Laut der Geschichte gab es dort einen Mann, der samstagabends auftauchte, nur um sich mit Studenten anzulegen. Am vergangenen Wochenende hatte er sich ungebeten an einen Tisch gesetzt, an dem eine Gruppe Studenten Bier trank. Er saß einfach da, still und unwillkommen. Irgendwann hatte er einem männlichen Studenten ans Bein gegriffen. Als dieser ihn am Arm packte und aufforderte, loszulassen, hatte der Mann ihn angegriffen. Angeblich mussten alle Studenten ins Krankenhaus, weil sie bei der Prügelei Verletzungen erlitten hatten. Der Besitzer der Kneipe, selbst ein Einheimischer, unternahm nichts dagegen. Als der nächste Samstagabend kam, sagte ich zu meinen Freunden: Lasst uns diesem Kerl eine Lektion erteilen. Mein Vater hatte mir immer beigebracht, niemals ein Opfer zu sein und immer auf meine Freunde aufzupassen. Ich spielte Billard und Poker, um mir mein Studium zu finanzieren, also wusste ich, wie ich mich verteidigen konnte. Ich hatte gehört, dass der Mann seine Opfer gerne in den Solarplexus schlug, also besorgte ich mir ein paar Zeitschriften und wickelte sie mit Isolierband um meinen Oberkörper. Außerdem nahm ich eine leere Colaflasche und steckte sie in meine Jackentasche. Wir warteten bis etwa 1 Uhr nachts und gingen dann zur Kneipe. Wir setzten uns an einen Tisch und ließen einen Stuhl frei, direkt neben mir. Wir genossen gerade ein Bier, als einer meiner Freunde sagte, dass er da sei. Wir achteten darauf, ihn nicht anzusehen und tranken einfach weiter. Irgendwann kam er herüber und setzte sich auf den freien Stuhl neben mir. Ganz lässig drehte ich mich zu ihm um und lächelte. Natürlich griff er sofort nach meinem Bein. »Oh, hallo mein Freund«, sagte ich lächelnd und nahm einen weiteren Schluck Bier. Er hatte einen festen Griff um meinen Oberschenkel und starrte mich an, ohne ein Wort zu sagen. »Nun, du bist ja wirklich nicht schüchtern«, sagte ich, und meine Freunde lachten. Es wurde still in der Kneipe. Alle beobachteten uns. Ich hatte eine Prise Kautabak zwischen Wange und Zahnfleisch. Ich spuckte ihm in ein Auge, was dazu führte, dass er reflexartig beide Augen schloss. Sofort schlug ich ihm mit aller Kraft in die Kehle und warf den Kerl nach hinten. Er fiel aus seinem Stuhl und landete auf seinem Hintern. »Das regeln wir draußen«, rief der Besitzer von hinter der Theke. Wir traten in die Hintergasse hinaus, gefolgt von dem Einheimischen, dessen Augen vor Wut funkelten. Er stürmte schnell auf mich zu und holte zum Schlag aus, den ich blockte. Währenddessen zog ich die Colaflasche aus meiner Tasche, hielt sie am Hals und schlug ihm hart gegen den Schädel. Es gab ein befriedigendes Geräusch, als sie auftraf. Sein Kopf schnappte zurück und er taumelte. Ich trat ihm die Beine weg und dann begannen wir ihn zu treten, mit unseren Doc Martens Stiefeln mit Stahlkappen. Er versuchte aufzustehen, aber wir traten immer weiter auf ihn ein, so fest wir konnten, bis wir richtig ins Schwitzen kamen. Er schrie oder schimpfte nicht, aber bald genug weinte er wie ein Baby. Das ging eine ganze Weile so, bis wir schließlich das Heulen von Sirenen hörten. »Los, weg hier!« rief ich, und wir rannten so schnell wir konnten davon. Später erfuhren wir, dass ein Krankenwagen zur Kneipe gekommen war, um den bewusstlosen Einheimischen auf einer Trage abzutransportieren. Es versteht sich von selbst, dass wir so schnell nicht wieder in diese Kneipe zurückkehrten. Um wenig Kontext zu dieser Geschichte zu geben, ich bin in einer kleinen Stadt in der Mitte des Bundesstaates Washington aufgewachsen. Die Einwohnerzahl liegt bei etwa 850 Menschen. Ihr könnt euch vorstellen, dass, abgesehen von einer jährlichen Parade, nicht viel los ist und die Stadt eher wie eine Sackgasse wirkt. Zu der Zeit, als diese Geschichte passierte, beschäftigten sich die Menschen vor allem mit dem Wirtschaftscrash und der Tatsache, dass Drogen langsam ihren Weg in die Stadt fanden. Aber das ist eine andere Geschichte. In unserer Stadt gab es zwei Tankstellen, beide im Besitz chinesischer Einwanderer. Eine davon ist der Schauplatz dieser Geschichte. Es passierte im Sommer 2009. Ein paar Freunde und ich hingen in der Stadt herum. Wir alle hatten unsere Motorroller dabei, fuhren durch die wenigen Straßen, lieferten uns Rennen und unterhielten uns. Die Gespräche der Kinder in unserem Alter drehten sich um Pokémon, Mädchen und welche Filme oder Musik damals angesagt waren. Als wir hinter einem der alten Läden entlangfuhren, hörten wir plötzlich einen Tumult, der aus einer Straße vor uns zu kommen schien. Wir beschlossen hinzufahren, um zu sehen, was los war. Dort angekommen, sah ich etwas, das ich nie erwartet hätte. Mehrere Polizeiwagen, ein Krankenwagen und eine riesige Blutlache auf dem Gehweg. Auf der anderen Straßenseite sammelte sich bereits eine Menschenmenge, da etwas in dieser Größenordnung normalerweise nie passierte. Alle in der Menge waren neugierig und wollten herausfinden, was passiert war. Es dauerte ein paar Wochen, bis wir die ganze Geschichte erfuhren. Ihr müsst wissen, dass eine der Tankstellen, die ich erwähnt habe, noch die altmodischen Zapfsäulen hatte. Man musste den Griff drehen, die Zapfpistole in das Fahrzeug stecken, das Fahrzeug betanken und danach ins Innere der Tankstelle gehen, um zu bezahlen. Viele Menschen mochten diese Tankstelle, weil sie altmodisch und günstiger war. An dem Tag war alles in Ordnung, bis ein Kunde zur Tankstelle fuhr. Wie ich später hörte und las, führte der Mann alle Schritte aus, bis auf den, hineinzugehen und zu bezahlen. Fast instinktiv kam die Mitinhaberin der Tankstelle heraus, eine Frau in ihren 40ern, und sagte ihm, dass er für das Benzin bezahlen müsse. Ohne Vorwarnung überfuhr er sie jedoch mit seinem Fahrzeug, fuhr rückwärts über sie und dann erneut vorwärts. Wie ich hörte, war die Szene schrecklich und die Frau wurde noch am Tatort für tot erklärt. Der Mann wurde tatsächlich von der Polizei gefasst und die Stadt verfolgte den Fall gebannt im lokalen Fernsehen. Es stellte sich heraus, dass der Täter völlig außer sich war. Höchstwahrscheinlich ein paranoider Schizophrener. Während des Prozesses wurde er zitiert, wie er in der Toilette sagte, er sei Jesus Christus und alle im Gerichtssaal sollten sich vor ihm verbeugen. Nach dem Prozess wurde er erwartungsgemäß für unzurechnungsfähig erklärt und galt als ungeeignet für einen Mordprozess. Das war angesichts seines Vorstrafenregisters überraschend, aber der Richter sah es anders, da der Mann offenbar nicht seine Medikamente genommen hatte. Nach diesem Vorfall gingen die Menschen in der Stadt mit ihrem Leben weiter und heute wird kaum noch darüber gesprochen, außer von denen, die das Geschehen an jenem Tag mit eigenen Augen gesehen haben. Dieses Ereignis ereignete sich Anfang August 2019, als ich 16 Jahre alt war. Zur Einordnung, ich komme aus einer kleinen Stadt in Serbien, in der eigentlich nie etwas passiert, nur ab und zu mal. Zunächst möchte ich erklären, wie mein Haus aussieht, damit ihr die Geschichte besser verstehen könnt. Mein Haus ist ein zweistöckiges Gebäude mit drei Wohnungen, die alle in einem Gebäude untergebracht sind, zwei im Erdgeschoss und eine im Obergeschoss. Der Eingang zur oberen Wohnung befindet sich außen. Meine Eltern, meine Schwester, die ich aus Datenschutzgründen M nennen werde, und ich wohne in einer der Wohnungen im Erdgeschoss. Meine Großmutter wohnt ebenfalls im Erdgeschoss, in der Wohnung neben unserer. Die Wohnung im Obergeschoss ist unbewohnt und wird hauptsächlich als Lagerraum genutzt. An jenem Morgen, Anfang August, war ich mit M allein zu Hause. Es waren Sommerferien und wir waren oft allein, da unsere Eltern arbeiteten und meine Großmutter nicht im Haus war. M ist 5 Jahre jünger als ich, das heißt, sie war damals 11 Jahre alt. Gegen 8.30 Uhr morgens wachte ich durch das Geräusch von zerbrechendem Glas auf. Zuerst dachte ich, es käme von unseren Nachbarn, die oft in ihrem Garten werkelten. Daher machte ich mir zunächst keine großen Sorgen und legte mich wieder ins Bett. Das Geräusch von zerbrechendem Glas ging jedoch weiter und ich konnte nicht wieder einschlafen. Also entschied ich mich, nach draußen zu gehen und nachzusehen, was los war. Unser Haus ist komplett eingezäunt, also ging ich in unseren Hinterhof. Dort sah ich einen Mann, der einen Ziegelstein in der Hand hielt und auf ein Fenster einschlug. Es war das Fenster der Wohnung meiner Großmutter. Unsere Blicke trafen sich und ich schrie. Daraufhin rannte er direkt in den Wald hinter unserem Haus. Ich ging sofort wieder hinein. M schlief noch und behauptete später, nichts gehört zu haben, obwohl ihr Zimmer direkt neben dem meiner Großmutter liegt. Ich rief sofort meine Eltern und meine Großmutter an, um sie über das Geschehene zu informieren. Alle drei kamen schnell nach Hause und wir riefen die Polizei. Als die Polizei eintraf, war der Mann natürlich schon weg, aber er wurde später gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen unserer Nachbarn handelte, einen Drogenabhängigen. Jetzt erzähle ich euch, was ein paar Wochen vor diesem Ereignis passiert ist. Eines Tages bemerkten wir Schuhabdrücke an der Wand unserer Speisekammer. Uns war klar, dass jemand eingebrochen war, da unser Fenster immer offen war und außerdem eine Leiter unter dem Fenster der Speisekammer stand. Ich weiß, das war sehr unklug. Aber zu der Zeit renovierten wir unser Haus und überall um das Haus herum standen Sachen. Zum Glück war die Tür zur Speisekammer immer abgeschlossen. Wir hörten oft nachts Schritte um das Haus, besonders wenn die Fenster offen waren. Auch einige Dinge wurden von unserem Grundstück gestohlen. Wir glauben, dass all das mit demselben Mann zusammenhing, der unser Fenster eingeschlagen hat. Das ist die ganze Geschichte. Bitte bleibt alle sicher.